herzlich willkommen zur neuen Folge Power of Color. Wir werden uns jetzt am Jahresende, wie traditionell eigentlich jedes Jahr außer im letzten Jahr, da ist leider die Aufnahme blöderweise aus technischen Gründen verloren gegangen, werden wir uns aber dieses Jahr endlich wieder dem postmigrantischen Jahresrückblick wenden. In diesem Jahr ist viel passiert, das haben wir in der Vorbereitung auf die Folge gemerkt. Aber ja, wir haben auf jeden Fall Lust drauf. Vielleicht, wir haben uns das eingeteilt, dass jeder so 3 Monate übernimmt. Aber vielleicht, Melis und Cindy, vielleicht kurz vorweg, relativ knapp, wir können ja dann im Laufe der Monate nochmal drauf eingehen. Vielleicht ganz kurz, wie war dieses Jahr für euch, vielleicht auch persönlich, was sagt ihr? Gutes Jahr, schlechtes Jahr?
Das Jahr war für mich sehr ereignisreich auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass im Gegensatz zu den anderen 1-2 Jahren, die wir das jetzt machen, mehr Krisen auch für die BIPOC-Community halt hintereinander wegkamen. Und ich glaube, es hat mit sehr vielen verschiedenen Sachen zu tun. Gesellschaftliche Themen, die ja jetzt wieder besprochen werden, wie Geflüchtete aufnehmen, Zusammenhalt in der Gesellschaft, aber auch viele politische Aussagen, Entscheidungen, die ja Debatten halt ausgelöst haben, die wir gefühlt schon vor 10 Jahren hatten und die auch den gleichen Stand hatten wie vor 10 Jahren. Ich glaube, insofern ist es halt immer sehr kräftezehrend alles und vor allem auch für so die muslimisch gelesene Community einfach seit dem 7. Oktober den Angriff auf Israel. Genau, bemerkt man ja auch auf jeden Fall in Debatten, wie unterirdisch teilweise bestimmte JournalistInnen gehen oder Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Deshalb war es dieses Jahr, fand ich, schon sehr emotional auslaugender als letztes oder vorletztes Jahr. Siehst du es auch so, Melis?
Ich würde mich da tatsächlich da anschließen wollen, dass, was du gesagt hast, volle Unterstützung und kompletter Support. Ich finde auch, dass dieses Jahr emotional sehr belastend war, dass es halt eben auch sehr kräftezehrend war, so wie du gesagt hast, Cindy. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir sehr, sehr viel, also dass es sehr, sehr viele Kämpfe gibt, die wir jetzt weiter ausfechten müssen, wo es uns irgendwie als Stimme braucht. Und das ist echt ermüdend, weil wir schon gehofft hatten, zumindest, dass einige Dinge gesellschaftlich irgendwie anders dastehen. Ne? Heißt, irgendwie mehr Konsens sind. So, ich sage das jetzt ein bisschen allgemein. Ich glaube, das wird jetzt im weiteren Verlauf in dieser Folge auch ein bisschen konkreter werden.
Ja, ich kann da ganz viel von teilen. Also ich glaube, wir sehen, also alleine wir drei sehen das ja, ne? Wir haben ja den Podcast vor ungefähr einem Jahr und 4-5 Monaten angefangen. Und mein Eindruck, so vor allem die ersten Folgen, also diese Zeit, wenn ihr euch noch daran erinnert, dass wir da vielleicht, natürlich war Rassismus immer ein Thema, so klar. Aber ich hatte den Eindruck, auch wir waren in der Frage, wie wir über Themen sprechen, wie die Themen in der Gesellschaft verhandelt wurden. Natürlich gab es da auch defizitorientierte Debatten, aber ich hatte den Eindruck, dass wir zumindest da ein bisschen positiver drauf geschaut haben. Und wenn man sich den Verlauf der Folgen, ich meine, wir sind jetzt schon bei der 26. Folge, glaube ich, uns anschauen, dann habe ich den Eindruck, es wird dieses negative Bild oder auch dieses, was Cindy und Willis beide gesagt haben, dieses krisenbehaftete und vielleicht auch migrationskritische in dieser Gesellschaft, das drückt sich momentan zumindest, also wir hoffen natürlich auch darauf, dass solche Negativtrends sich vielleicht auch in eine andere Richtung verkehren können, aber momentan, glaube ich, belastet das uns alle irgendwie. Genau, vielleicht gerade gleich vorweg, also diejenigen, die zuhören an unsere Community, wie seht ihr das denn? Wie war euer Jahr? Schreibt uns gerne mal bei Instagram, können vielleicht ein paar DMs sammeln und auch mal ein bisschen zusammenstellen, wie ihr das Jahr so erlebt habt. Aber ich würde sagen, wir fangen an, wir haben viel zu besprechen. Wir versuchen jeden Monat einerseits so zu besprechen, dass wir da jetzt nicht zu schnell durchreiten und gleichzeitig ist auch klar, wir haben eine Auswahl getroffen und wir werden auch die Themen, also wir haben jetzt immer ein Thema pro Monat ausgesucht. Wir werden das jetzt nicht ganz lang in die Breite ziehen können, einfach, weil sonst wird es eine super Mega-Folge, die sich vielleicht am Ende keiner anhört. Und deswegen fange ich gleich mal an mit dem Januar. Im Januar, was wir da rausgesucht haben, was für uns aus einer postmigrantischen Perspektive sehr relevant war und auch immer noch ist, ist der Lagebericht Rassismus, der von der Integrationsbeauftragten und Beauftragten für Antirassismus, Staatsministerin Rehm Alabali Radovan, vorgestellt wurde. Vielleicht ganz kurz, was ist der Lagebericht? Der Lagebericht wird alle 2 Jahre von der Bundesregierung beziehungsweise von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Das ist nun der 13. Lagebericht und es ist diesmal eine Premiere. Erstmals erscheint der Bericht als umfangreiche Darlegung zu Rassismus in Deutschland mit Daten und Fakten, mit Analyse der Erscheinungsformen, mit Transparenz über Lücken in der Prävention, Forschung und Beratung. Dazu habe ich einen ganz kurzen O-Ton von Rehm Alabali Radovan rausgesucht, den wir uns gleich mal anhören.
Drei Befunde sind dabei zentral. Erstens, die Menschen, die Bevölkerung in Deutschland weiß, dass es Rassismus gibt und dass Rassismus bekämpft werden muss. Zweitens, wer von Rassismus betroffen ist, wird zwar mehr gesehen und gehört, benötigt aber noch viel mehr Unterstützung. Und drittens, Antirassismus ist systemrelevant für unsere Demokratie, weil alle, die hier leben, das in Würde und mit gleichen Chancen tun müssen. Einschneidende Erlebnisse wie die NSU-Mordserie, die Anschläge von Halle und Hanau haben das Thema Rassismus in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte gerückt. Und heute steht es oben auf unserer politischen Agenda. Und selten war es wichtiger als heute, dass wir gemeinsam den Anfängen wehren, dass wir gemeinsam die Brandmauer sind gegen rassistischen Hass und dass wir gemeinsam die Menschen unterstützen, die von Rassismus betroffen sind.
Wir verlinken euch den gesamten Lagebericht auch in den Shownotes. Wir können jetzt ehrlich gesagt nur auf einige Aspekte eingehen, vielleicht ganz grundsätzlich. Der Bericht macht auch einen Schwerpunkt sozusagen, berichtet nochmal über die Phänomene Antiziganismus, antischwarzer Rassismus, antiasiatischer Rassismus und auch Antisemitismus, widmet sich auch stark dem institutionellen Rassismus an der Stelle. Und ich würde sagen, ich versuche mal knapp zusammenzufassen, das ist wirklich gar nicht so einfach, weil das wirklich viele Seiten und sehr viel Inhalt ist. Aber genau, so ein bisschen wurde das gerade ja auch schon ausgeführt von der Staatsministerin für Migration und Integration. Rassismus bewegt und trifft viele Menschen. So sagen zum Beispiel 90% der Befragten in einer repräsentativen Umfrage, dass es Rassismus in Deutschland gibt. 22% haben ihn selbst erfahren und auch die Kriminalitätsstatistik spricht eine eindeutige Sprache. Das Bundeskriminalamt listete 2021 in den Fallzahlen der politisch motivierten Kriminalität 21.964 rechte Straftaten auf und darunter waren 1.042 Gewalttaten, von denen 2/3 rassistisch motiviert waren. Bei all diesen Zahlen muss man sagen, es gibt immer noch eine große Dunkelziffer, das ist sozusagen nur das Hellfeld, von dem man hier spricht. Und klar ist auch, und das arbeitet der Bericht auch sehr deutlich heraus, dass Rassismus viele Erscheinungsformen hat. Und er manifestiert sich in Vorurteilen, Ausgrenzung und Diskriminierung bis hin zu Hasskriminalität. Und es führt immer dazu, also Rassismus führt immer dazu, dass bestimmte Gruppen als nicht zugehörig markiert, als minderwertig, kriminell oder bedrohlich stigmatisiert werden. Und das betrifft alle Minderheiten, egal ob Menschen mit Migrationshintergrund, Eingewanderte, Geflüchtete, schwarze Menschen, Muslime, Juden, Sinti und Roma. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis des Berichts, beziehungsweise für uns ist es relativ klar, aber das macht der Bericht und man kann nicht genug betonen, dass das eben ein Bericht der Bundesregierung ist, also von oberster staatlicher politischer Ebene heraus. Der sagt deutlich, dass Rassismus nicht verengt werden darf auf gewaltförmige und extremistische Ausprägungen. Es geht zwar um Straftaten, aber auch Alltagsrassismus und struktureller Rassismus wurden viel zu lange unterschätzt. Deutlich wird im Lagebericht auch, dass Strukturen überdauert haben, die bewusst oder unbewusst zu Benachteiligungen und rassistischer Diskriminierung im Alltag führen können, etwa in der Schule, in der Berufsausbildung, in der Arbeit, am Wohnungsmarkt oder eben auch im Kontakt mit Behörden. Und ich finde Letzteres sehr bemerkenswert, dass sozusagen das auch in einem staatlichen Bericht über die eigenen Behörden und Strukturen drin steht. Genau. Ich würde jetzt fast sagen, da wir später auch nochmal auf einige dieser Punkte eingehen, auch in den anderen Monaten, es gibt noch einen relativ großen Part zu antimuslimischen Rassismus. Da würde ich fast sagen, es sind jetzt später nochmal ein Part dazu, dass wir das vielleicht dahin verschieben aufgrund der Zeit. Ich würde nämlich gerne nochmal eingehen auf die Maßnahmen, die hier empfohlen werden, beziehungsweise auch deutlich gemacht werden. Es gibt mehrere Maßnahmen. Auf der europäischen Ebene gibt es den EU-Aktionsplan gegen Rassismus, der von 2020 bis 2025 die EU-Staaten dazu verpflichten, mehr zu tun gegen Rassismus, vor allem auch die Rechtsvorschriften und strukturelle Veränderungen vornehmen soll. Ich glaube, für uns ist aber vor allem interessant der nationale Aktionsplan Integration. Der hat 5 Maßnahmen. Erstens die Sensibilisierung von der Mehrheitsgesellschaft und Institutionen für das Thema Strukturen und Beschwerdeverfahren, die Förderung von Teilhabe und Chancen, das Empowerment für Betroffene und auch die Stärkung von Migranten-Selbstorganisationen, von neuen deutschen Organisationen und Selbstorganisationen und die Verbesserung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes. Und was dort immer genannt wird, ist unter anderem das Demokratiefördergesetz und auch die Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes AGG. Das heißt, dass eben auch rechtliche und gesetzliche Veränderungen vorgenommen werden sollen, dass eben Alltagsrassismus, aber eben auch Rassismus, den man durch staatliche Strukturen erfährt, dass man davor geschützt wird und oder wenn man es erfährt, dass man auch eine rechtliche Handhabe dagegen hat. Man kann jetzt, glaube ich, viel noch dazu sagen im Detail. Ich würde hier erstmal so einen Cut machen. Ich glaube, was für mich tatsächlich total bemerkenswert ist an dieser Stelle, und das ist vielleicht auch bei aller Kritik, die wir gerade haben gegenüber der Ampelregierung, dass zumindest hier mit diesem Lagebericht und auch in der Person der Staatsministerin für Integration und Migration, Rehm Alabali Radovan, dass schon deutlich wird, dass dieses Themenfeld Rassismus sehr viel mehr Anerkennung findet und auch Sichtbarkeit. Und das finde ich erstmal was sehr Positives, muss ich sagen. Es kann man natürlich auch viel dazu sagen, was, und das werden wir sicherlich auch im Laufe der Folge, was vielleicht auch sozusagen von den politischen Verantwortlichen auch dafür getan wird, dass vielleicht sich rassistische Narrative verstärken. Aber ich finde erstmal gut, dass wir hier so eine Art Lagebericht haben, der tatsächlich eine Analyse macht, die, glaube ich, für viele wichtig ist und, glaube, über die BIPOC-Community hinaus, also auch für die Mehrheitsgesellschaft deutlich macht, wir haben hier wirklich ein Problem. Es geht nicht darum, mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen, sondern, was sie auch selber in dem O-Ton gesagt hat, es geht auch darum, dass diese Demokratie, wie wir sie kennen, eben auch weiter Bestand hat. Und da kann es eben nicht sein, dass Menschen diskriminiert werden. Melissa, was sagt ihr da dazu? Was habt ihr dafür Gedanken?
Ja, du hattest ja schon gesagt, an sich ist es halt echt gut, dass man offiziell und auch halt von der Bundesregierung einfach eine Handhabung bekommt oder einen Bericht, wo halt eben diese ganzen kritischen Punkte, auf die ja schon viele Menschen, Aktivistinnen, Zivilistinnen, wie auch immer, seit Jahrzehnten halt aufmerksam machen, wie zum Beispiel Racial Profiling. Andererseits, das war halt Anfang des Jahres, ne? Wenn man sich halt anschaut, das meintest du ja auch schon, wie bestimmte Sachen umgesetzt wurden, dann ist halt immer noch die Frage, die da bleibt für mich, was bringt ein Bericht, wenn sich kein Mensch daran hält, so auch von politischer Seite nicht. Dann ist es schön, dass man es akzeptiert hat oder mal anerkannt hat. Da müssen aber auch direkt halt Schritte folgen und das sehe ich halt einfach nicht in diesem Jahr. Ja, und auch die Diskussion darüber, fand ich, war sehr in unserer Bubble, würde ich sagen. Ich glaube, Leute, die sich halt wirklich damit auskennen und in dem Bereich halt auch Interesse haben. Aber ob das jetzt so wirklich in der breiten Bevölkerung angekommen ist, bezweifle ich tatsächlich. Das ist ja auch eine Frage, ne? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die stattfinden sollte. Das hätte man vielleicht irgendwie nochmal anders bewerben. Hört sich blöd an, aber das hätte man vielleicht auch nochmal, also die Debatte anstoßen, ob es jetzt irgendwie auf verschiedenen Plattformen ist, vielleicht auch niedrigschwelliger klar machen, dass es halt eben nicht eine Debatte ist, die politisch nur stattfindet, sondern halt uns alle was angeht. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ja, aber an sich natürlich erstmal ein guter Grundstein, um überhaupt zu gucken, wo wir als Regierung, wo wir als Land stehen.
Ich glaube, dass es schon viele Studien und Ergebnisse gibt zum Thema Alltagsrassismus, wie Menschen im Alltag diskriminiert werden. Ich finde es aber schon bemerkenswert, dass der Lagebericht sozusagen für die Bundesregierung an dieser Stelle und durch die Staatsministerin für Migration und Integration nochmal wirklich einen Schwerpunkt legt auf die Struktur der Behörden, also auf die staatlichen Strukturen. Das wiederum wurde ja schon viele Jahre geleugnet. Also du hast jetzt Racial Profiling genannt, Cindy, als Beispiel. Da hatten wir immer wieder Debatten darum, gibt es das überhaupt oder nicht? Also Racial Profiling für alle, die das noch nie gehört haben. Es geht darum, dass die Polizei, also der Vorwurf, Menschen, sie nach äußeren Merkmalen alleine, ohne Verdacht, ohne konkreten Anfangsverdacht Menschen kontrollieren auf der Straße. Und das findet an bestimmten Orten vermehrt statt, also zum Beispiel rund um den Kotti. Da wird viel argumentiert, oder auf dem Hermannplatz bei uns in Berlin-Neukölln oder in Kreuzberg wird viel argumentiert mit der Drogenprävention und genau. Aber es trifft halt viele Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist sozusagen das Grundproblem. Und das finde ich schon erstaunlich, dass einerseits darauf oder eben auch Diskriminierung, die man tatsächlich mit Behörden, wenn man mit ihnen zu tun hat, sei es jetzt eine Ausländerbehörde oder auf dem Bürgeramt, dass man eben, dass das eben auch eine Rolle spielt und dass es zumindest eine Anerkennung findet. Ich finde, natürlich kann man sich darüber unterhalten, wie kommt man denn in konkrete Maßnahmen? Hilft das alles genug? Aber wenn der Staat schon mal für sich die Analyse fährt, wir haben da ein strukturelles Problem, dann finde ich das erstmal, und du hast völlig recht, wir sind hier im Januar 23, da passiert noch viel in diesem Jahr, aber das finde ich erstmal eine gute Grundlage, muss ich sagen. Okay, wir werden sicherlich auf einige Aspekte, die auch dieser Lagebericht berührt, im Laufe der Folge nochmal mehr drauf eingehen, weil auch andere Monate dieses Thema natürlich berühren. Aber wir kommen jetzt in den Februar und Melissa, bist du dran.
Genau, korrekt. Nach einem etwas hoffnungsvollen Start ins Jahr gehen wir jetzt lieber in eine nächste tolle Debatte hinein. Und zwar könnt ihr euch noch an die Namensdebatte der CDU erinnern. Es fühlt sich für mich an, wie als wäre schon irgendwie ein Jahr ins Land gegangen, weil es mal wieder Rassismen aufgeworfen hat, die es ja schon lange tief verwurzelt in der rechtskonservativen Gruppierung, politischen Gruppe und auch Gesellschaft halt eben gibt. Aber ganz deutlich wurde wieder wegen folgendem Vorfall. Und zwar eine Silvesternacht vom 31.12.2022 auf den 1.1.23 gab es mehr als 280 Angriffe auf Einsatzkräfte der Polizei, der Rettungskräfte und Feuerwehr. Laut Medienberichten zufolge bundesweit, aber vor allem mit etwa 102 angezeigten Attacken, die meisten in Berlin. Das hat natürlich politische Folgen gehabt und auch in der gesellschaftlichen Debatte, und zwar erfüllte und machte das natürlich irgendwie so den feuchten Traum von rechtskonservativen Stimmen in der Öffentlichkeit wirklich. Das entfachte eine laute und aufgeregte Debatte über Integration, härtere Strafen beispielsweise und auch ganz klar den Fokus auf Jugendarbeit, weil halt eben diese Attacken, die gemeldet wurden, überwiegend auch in Bezirken stattgefunden hätten, wo man eben irgendwie einen Spin hinbekommt. Da sind vor allem viele Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund und die waren am meisten schuld an diesen Attacken gegen die Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr. Und da war es tatsächlich so, dass dann im Abgeordnetenhaus von Berlin, die CDU Berlin, eine Anfrage bzw. eine Vornamensabfrage machen wollte, um Auskunft zu erlangen darüber, ob die Vornamen der Tatverdächtigen, genau, also wie die Vornamen der Tatverdächtigen lauten würden, die deutsche StaatsbürgerInnen sind, weil sie meinten, dass es entscheidend sei, zu wissen halt eben, wie viele junge Männer vor allem, die in Berlin geboren seien und den deutschen Pass haben, ja, sich vielleicht nicht zu Deutschland und Berlin zugehörig fühlen. Und man müsse halt eben irgendwie darüber sprechen, wie man diese Männer, jungen Männer wieder halt eben für sich gewinnen kann und wie man das auch, das Gewaltproblem irgendwie ja an der Wurzel packen kann, so, ne? Und dass es halt eben vor allem Leute sind, die Jugendliche sind, die Migrationshintergrund haben, die diese Attacken getätigt hätten. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass es zu einem Generalverdacht kam mal wieder, ne? Dass vor allem halt marginalisierte Gruppen, vor allem halt eben junge Männer, die auch vielleicht eher asiatisch gelesen werden oder beispielsweise halt eben ja vielleicht auch muslimisch gelesen werden, unter Generalverdacht gestellt wurden. Und das zeigt halt einfach wieder, wie ekelhaft so eine Debatte geführt wird und dass halt vor allem eben wieder rechtskonservative Menschen in so prekären Situationen, wie es halt eben die gab, gegenüber dem Staat sozusagen und den Dienstleistenden, heißt irgendwie Polizei und auch eben Feuerwehr und so, dass das halt eben nur immer ein Problem von marginalisierten Gruppen sein kann und nicht eben nur irgendwie von Urbierdeutschen. So. Und diese ganze Debatte hat mich total, ja, wütend gemacht. Wie hat es euch ergangen oder was sind eure Gedanken und Gefühle zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Vornamensabfragedebatte?
Ja, die Debatte um die Vornamen, das war schon richtig eklig, ne? Also ich weiß noch, also dazwischen ist so viel passiert, ich habe das Gefühl, da waren so 18 Sachen, über die man sich aufgeregt hat und jedes Mal dachte man sich, es kann nicht noch schlimmer werden. Aber dass halt das Jahr damit angefangen hat, war irgendwie schon so ein guter Startschuss für das, was uns irgendwie noch alle erwartet hat. Ich fand die Debatte einfach komplett daneben und vor allem auch sehr spaltend. Und ich finde, diese Spaltung, die wir halt am Anfang des Jahres hatten, in Berlin hatten wir auch dann gleichzeitig noch die Wahl, die hat sich halt durchgezogen und wir haben uns halt nicht erholt davon. So, ja, und diese Debatte war unter anderem so eine, also ein Grund dafür, warum so ein tiefes Misstrauen einfach jetzt, glaube ich, auch in der Gesamtbevölkerung in Berlin halt aus verschiedenen Seiten halt vorzufinden ist, weil man halt, wie du schon meintest, über Sachen diskutiert hat, das hätte man sich niemals träumen lassen, so, ne, dass da irgendwie in der Öffentlichkeit so rassistische Sachen halt gedroppt werden. Es wurde nicht wirklich aufgearbeitet, dass die Antwort auf die Nachfrage von, ne, was sind denn die Top 3 Namen, wenn es halt um Messerattacken geht oder irgendwie sowas. Das waren alles deutsche Namen so und das wurde dann halt irgendwie nicht akzeptiert. Und ich finde auch so in den Kommentarspalten auf Social Media, da bin ich schon gar nicht mehr reingegangen, dass, also man merkt halt einfach, wenn Leute etwas nicht glauben wollen oder andersrum, wenn sie was glauben wollen, dann tun sie das, egal mit wie vielen Fakten man kommt. Und diese Debatte hat halt vor allem gezeigt, dass wenn man ohne, also nicht faktenbasiert reden kann miteinander, dann ist die Gesellschaft ein Stück weit verloren. So. Und ich habe das Gefühl, über die Jahre hinweg haben wir nochmal viel mehr Leute mitbekommen, die total auf Fakten scheißen. So, und das hat man richtig gemerkt bei dieser Debatte. Und dass danach, als auch kein Mensch mehr darüber gesprochen hat, und die CDU wurde dann halt irgendwie auch schön gewählt bei der Wahl, das war, glaube ich, ein deutliches Zeichen für viele Migras einfach da draußen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ich meine, die Wahlen in Berlin mit der Debatte und dies, das, alles drumherum war ja auch noch in der Woche, wo einfach schlimme Erdbeben in der Türkei auch waren. Ich glaube, dieser emotionale Stress, der ist nicht immer verflogen. So, der hat sich festgesetzt und das spürt man auch.
Ja, da habe ich gar nicht mehr so viel anzuschließen. Ich fand bemerkenswert, ich meine, wir hatten jetzt einige Debatten, die wir auch mitbekommen haben in unserem Leben, die, sag ich mal, problematische Diskurse waren. Aber da war, fand ich besonders im Rückblick, aber auch währenddessen habe ich das schon gedacht, besonders bemerkenswert für mich, dass ich das Gefühl hatte, wir reden alle und alle sind empört, aber keiner redet wirklich, also über Ursachen schon mal gar nicht, aber auch in der Frage, wie wir darauf reagieren sollten, war da eine große Ohnmacht, würde ich einfach sagen. Und ich glaube, das kann ich auch verstehen. Also ein Motiv des Wahlkampfs war ja die funktionierende beziehungsweise die nicht funktionierende Stadt. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch sehr anschlussfähig war in dieser aufgeheizten Debatte, nämlich jetzt wird auch noch die Polizei und Feuerwehr angegriffen, das hat irgendwie ins Bild gepasst, nichts klappt mehr in dieser Stadt, das war eine völlig verschobene Debatte. Das einzig Gute aus der Debatte auch im Nachhinein ist, dass es dann einen Gipfel gegen Jugendgewalt gab und in diesem Jahr, also 23, 20 Millionen und für die nächsten Jahre dann nochmal jeweils 30 Millionen Euro, die strukturelle Stärkung der Prävention und Jugendarbeit und Straßensozialarbeit verstärken soll. Klammer auf, da glaube ich, muss sehr darauf geachtet werden, dass dieses Geld auch wirklich da ankommt, wo es ankommen sollte. Das, wenn man wohlwollend ist, könnte man sagen, das ist wirklich der positive Output aus dieser Debatte, dass wirklich mal geredet wird über einen Bereich, der völlig prekär ist, nämlich dieser gesamte Bereich von Jugendarbeit, Sozialarbeit in dem Bereich. Aber das Gravierende da war natürlich, dass wir sozusagen auf der Grundlage von diesen Und natürlich sind diese Gewaltvorfälle inakzeptabel, darum geht es überhaupt nicht, aber diese Generalisierung auf eine ganze Generation und Jugend und auf eine ganze Minderheit, das fand ich schon krass. Ich meine, muss ich mal vor Augen halten, dass 40% der Polizei einen Migrationshintergrund hat. Und gleichzeitig wurde die Debatte aber so geführt, als wären die MigrantInnen oder die Menschen mit Migrationshintergrund oder die Menschen aus der muslimischen Community das Problem schlechthin dieser Gesellschaft. Und ja, also irre. Also im Nachhinein irre. Und ich hoffe, dass dieses Silvester bessere Nachrichten mit sich bringt. Auf der anderen Seite, ja, bin ich auch skeptisch, weil natürlich, es ist ja auch kein Wunder oder es ist wenig verwunderlich, dass diese Gewaltvorfälle, auch wenn sie völlig inakzeptabel sind, vor allem in Gegenden stattfinden, die sozial völlig benachteiligt sind. Und ich glaube, dass diese Frage von Bildung, von sozialer Teilhabe, von Stärkung der sozialen Netze in diesen Kiezen unglaublich wichtig ist. Wir haben parallel interessanterweise in Frankreich große Unruhen erfahren, vor allem aus den Gegenden, die eben auch sozial benachteiligt sind, nachdem ein Polizist einen jungen Mann erschossen hat bei einer Verkehrskontrolle. Und da haben wir sozusagen ähnliche Debatten. Ich glaube, was aber sozusagen beides vereint, ist, dass diese Gesellschaft Menschen, jungen Menschen aus Kiezen, die es wirklich strukturell schwerer haben, auch Perspektiven ermöglichen muss und wesentlich mehr investieren muss. Und über all dieses, was ich jetzt gesagt habe, wurde nicht groß gesprochen. Und ich glaube, das ist wirklich das Gravierende. Und mich sorgt das schon sehr, dass wir jetzt in so einen Rhythmus mehr kommen, bei Silvester-Debatten, die dann geführt werden. Dann haben wir diese ganze Debatte um Gewalt in den Sommerbädern. Dann kommt Halloween. Also, und das wird immer darüber gesprochen. Und natürlich muss man über Probleme sprechen. Das Problem ist nur, dass diese Probleme völlig aufgebläht werden, meiner Meinung nach. Und super generalisiert werden auf eine gesamte Generation und Minderheit. Und damit kommen wir eben keinen Schritt weiter.
Genau, und eben das macht mich echt wütend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ermüdend und es macht mich einfach wütend, dass es irgendwie eine Attacke braucht, damit halt eben irgendwie die Gesellschaft und die Politik versteht, dass da irgendwie Geld in Jugendarbeit investiert werden muss. Und so, du hast absolut recht, dadurch wurde Fokus drauf gelegt, endlich mal. Zu lange nicht. Und gerade sieht man ja auch wieder, woran gekürzt wurde. Da versucht wird zu kürzen, leider wieder bei der Jugendarbeit. Und natürlich kann man automatisch Rückschlüsse ziehen, wenn man sagt, in gewissen Regionen in Deutschland oder auch in Berlin zum Beispiel, ne, in gewissen Bezirken passiert das, dann ist das halt oft wieder, kann man das nochmal auf eine marginalisierte Personengruppe reduzieren und sagen irgendwie, die sind halt eben in dem Kiez, wo 2 von 3 Kindern in Armut leben beispielsweise, irgendwie, also die leben da in dem Kiez, in dem 2 von 3 Kindern in Armut leben beispielsweise, ne? Und dann hast du wieder den Generalverdacht. Und es kann halt eben nicht sein, dass das unargumentiert beziehungsweise auch einfach so offen bleibt in der ganzen Debatte. Und dass eben die CDU, wie schon Cindy gesagt hat, und ich möchte das nochmal betonen, ermuntert wurde tatsächlich mit diesem Wahlergebnis und jetzt an der Regierungsspitze sozusagen, dass sie halt rassistische Kommentare und Äußerungen machen kann, nach unten treten kann und dafür halt eben keine Konsequenzen gibt, sondern eben eine Runde sozusagen, ein Gipfel zu Jugendgewalt und dass daraus dann erst eben Gelder resultieren und die das dann noch schön auf sich ans Revers heften können, dass sie sagen können, so, wir haben jetzt die Lösung gefunden, mäßig. Und das ist halt echt traurig und jammerschade. Sorry für den Rant. Wir gehen jetzt über in den März und da übergebe ich an Cindy.
Genau. Ich musste echt lange schauen, was es im März so zu reden gibt, weil ich gemerkt habe, dass die ganzen Debatten, die teilweise halt noch aus, also von der Silvesternacht da waren, die haben sich echt lange in den März halt gezogen. Ne? Aber eine Sache, die ich rausgesucht habe, über die ich gerne noch mit euch reden möchte, ist der Jahresbericht von Amnesty International zu Menschenrechten. Der ist im März erschienen, also Mitte, Ende März, glaube ich, ungefähr. Und eine Schlagzeile daraus, die sich ergeben hat, war, dass dem Westen, also der westlichen Welt, doppelte Moral vorgeworfen wird, wenn es um Kritik geht an Menschenrechtsverletzungen in Ländern, die keine Part, also die, die PartnerInnen sind tatsächlich so. Also da wurde als Beispiel gesagt, dass Deutschland wurde gelobt dafür, dass so viele UkrainerInnen aufgenommen wurden und dass Russland weltweit eigentlich oder auch vom Westen halt hart sanktioniert wurde. Gleichzeitig wurde im Bericht auch darauf hingewiesen, dass man sich das für andere Länder auch gewünscht hätte, mit denen eine engere Verknüpfung, warum auch immer, meistens wirtschaftlich halt besteht. Und das fand ich schon sehr interessant, weil genau die Taz hatte halt auch ein bisschen darüber geschrieben und generell wurde dann darüber diskutiert, ob Deutschland jetzt an sich milde walten lässt. Also da wurde auch als Beispiel der Iran zum Beispiel genommen. Da haben vor allem, also auch die Außenministerin hat sich da stark eingesetzt halt für Flinter, vor allem für Frauen, für alle ZivilistInnen, die auf die Straßen gehen, um gegen die Regierung da vorzugehen und gegen die Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden. Also klare Worte für deren Unterstützung. Gleichzeitig sind aber nicht solche Sanktionen erfolgt gegen den Iran, wie es jetzt gegen Russland halt war. Und darüber wurde dann auch diskutiert, fand ich sehr interessant. Was ich aber auch sehr interessant fand, im Lagebericht wurde auch angesprochen, dass die Hasskriminalität in Deutschland zunimmt und gleichzeitig tatsächlich in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen wurde da halt genannt als Beispiel, eine Unterdrückung von friedlichen Demonstrationen stattfindet, die teilweise in eine gefährliche Richtung geht. Also wo Amnesty International von sich gesagt hat, das ist schwierig und das ist bedrohlich, wenn man halt anfängt, Demonstrationen, weil sie einem nicht passen, zu verbieten. Und genau, dann wird da auch gleichzeitig halt eben über Racial Profiling gesprochen, über Gewalt gegen, über soziale Minderheiten, kulturelle Minderheiten, vor allem auch innerhalb von der Polizei. Und das fand ich alles relativ interessant. Also die Doppelmoral, muss ich ehrlich sagen, darüber hatten wir ja schon letztes Jahr gesprochen, als es halt im Zuge ging, von wegen, wer wird eigentlich aufgenommen, welche Personenkreise werden von Deutschland aufgenommen und wer muss gehen. Wenn man sich halt mal anschaut, mussten viele Menschen, die seit Jahrzehnten in der Ukraine gelebt haben oder seit Jahren, die wurden abgewiesen. Tatsächlich durften nicht in Deutschland bleiben, weil sie halt einen anderen Pass haben. Also wir hatten da als Beispiel zum Beispiel Menschen, die aus Ghana sind, in der Ukraine gelebt, studiert haben, die hier auch Zuflucht gefunden haben, die dann halt abgeschoben wurden. Und ich glaube, so eine Doppelmoral muss man nicht mal halt auf der Seite von anderen Ländern sehen, sondern halt auch einfach innerhalb unserer eigenen Grenzen. Was ich aber wichtig fand, ist halt auch, dass der Bericht schon sehr früh halt erwähnt hat, dass Antisemitismus zum Beispiel einen krassen Anstieg erlebt hat in 2022 und auch schon im Jahr, also Anfang des Jahres. Und das ist ja traurigerweise eine Entwicklung, die jetzt nicht abgenommen hat. So im Gegenteil, seit ein paar Wochen ist das halt immer noch verstärkt. So. Und ich finde, wenn man sich das schon anschaut, dann merkt man halt immer so eine Aufgeheiztheit in unserer Gesellschaft, die an einzelnen Stellen halt schon erwähnt wurde und sich dann komplett entladen hat, halt jetzt auch in den letzten Wochen. Ja, genau. Und da wollte ich halt mit euch reden. Also Amnesty International, egal welcher Punkt, greift da gerne auf. Habt ihr was davon mitbekommen oder ist das so ein bisschen untergegangen? Erzählt mal ein bisschen.
Ja, also ich finde viele der Aspekte super spannend. Ich glaube insbesondere aber diesen doppelten Standard bei Geflüchteten, insbesondere halt ukrainische Geflüchtete zu sozusagen allen anderen, finde ich besonders spannend. Wir hatten ja auch mal eine Folge dazu. Ich glaube, auffallend ist natürlich, dass sowohl von der Quantität der ukrainischen Geflüchteten, die aufgenommen wurden, aber eben auch von der Frage, wie schnell sie eben auch in Regelstrukturen überführt wurden. Also ich glaube, das nennt sich die Richtlinie der EU Massenzustromsrichtlinie, komischer Name, nach der sozusagen werden auch ukrainische Geflüchtete direkt, auch wenn sie erstmal ankommen, kriegen sie Bürgergeld und können sich gleich arbeitssuchend melden, also haben auch eine Arbeitserlaubnis und sind sozusagen in einer ganz anderen Struktur, als es sozusagen Geflüchtete sind, die jetzt beispielsweise aus Syrien kommen oder aus der Türkei. Und da geht es gar nicht in Argumentation darum, dass dass diese Debatte von uns jetzt geführt wird gegen ukrainische Geflüchtete oder wie sie behandelt werden. Ich finde das richtig oder wir finden es sicherlich richtig, dass Menschen aus diesem Kriegsgebiet, Zivilisten, natürlich geschützt werden, hier aufgenommen werden. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber auffallend ist auf der einen Seite, dass da schon so eine privilegierte Gruppe von Geflüchteten einfach existiert und das zulasten der anderen Maß. Man muss eben auch sagen, dass auch in der dass Geflüchtete immer noch in Unterkünften sind, die 2015 gekommen sind, ja, die immer noch keine Wohnung zum Beispiel erhalten haben. Das muss man, glaube ich, immer dazu sagen. Und wenn man sich jetzt den Diskurs anschaut, ja, auf der Bundesebene, der total geflüchtetenkritisch ist und auch dementsprechend die Gesetze verschärft, dann tut er das immer im Fokus auf diejenigen Geflüchteten, die nicht ukrainisch sind. Die Wahrheit ist allerdings, wenn man von Überlastung von Kommunen und so weiter spricht, dann hat das was mit der Gesamtzahl der Geflüchteten, also auch mit den ukrainischen Geflüchteten zu tun. Aber diese Debatte wird so, finde ich, nicht geführt. Und jetzt, wie gesagt, ist kein Plädoyer dafür, eine migrationskritische, geflüchtetenkritische Debatte an dieser Stelle auch Ukrainern und Ukrainerinnen gegenüber zu führen. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber ich glaube, zweifelsfrei klar wird, ist, dass da dieser Doppelstandard, von dem Amnesty spricht, dass man den schon, finde ich, sehr deutlich sieht. Und ich meine, wir haben im letzten Jahr schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich ist das auch für dieses Jahr gar nicht so die Neuigkeit. Was man sich wünschen würde, wenn man das denn darf, und auch wenn es ein bisschen naiv klingt, ist, dass allen Geflüchteten, egal woher sie kommen, gleichermaßen irgendwie der politische und rechtliche Wille aufgebracht wird, dass sie eben schnellstmöglich hier aufgenommen werden, Fuß fassen können, arbeiten dürfen, wohnen dürfen. Und auch das wollen sie ja. Hier bleiben sie, ein Leben aufbauen und ihren Beitrag leisten. Ich glaube, das wird halt zunehmend erschwert. So, und das ist sozusagen, finde ich, das Tragische an der Geschichte. Wir brauchen gleichzeitig, haben wir auch schon drüber gesprochen, unglaublich viele Menschen, die auch hier leben möchten, die neu dazukommen. Aber abgesehen davon, es geht ja gar nicht darum, Menschen zu ökonomisieren, sind viele Menschen auf der Flucht, brauchen einfach brauchen nicht nur Sicherheit, sondern brauchen auch eine soziale Sicherheit und ein Ankommen. Und diese Debatte führen wir leider nicht, zumindest in diesem Jahr nicht. Da hoffe ich als eines der Themen, dass wir im nächsten Jahr andere Debatten führen.
Das hoffe ich inständig auch sehr. Zu deiner Frage, ob das der Bericht sozusagen von Amnesty International irgendwie, ja, ob wir das aufgeschnappt haben, ob das irgendwie öffentlich diskutiert wurde. Ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich dem Thema auch so komplett Fokus gegeben wurde, wie es halt hätte gegeben werden müssen. Weil, wie gesagt, die Gesellschaft interessiert sich halt auch nur für gewisse Dinge. Und ich habe so das Gefühl, dass vor allem die Debatte, ja, was so Mitte rechts konservative Gesellschaft und irgendwie deren Bedürfnisse geht, eher im Fokus stehen als eben so humanitäre Sachen, wie beispielsweise dieser Bericht. Ich finde spannend, wie facettenreich er ist. Heißt, dass er nicht nur irgendwie schaut, was es da in Sachen an Doppelmoral für Geflüchtete gibt, sozusagen, die hier ankommen in Deutschland, sondern auch was die Demonstrationsfreiheit angeht zum Beispiel. Ne? Und das werden wir im späteren Zeitpunkt natürlich auch nochmal aufnehmen. Das sieht man ja im weiteren Verlauf des Jahres auch, dass beispielsweise einige Demonstrationen viel klarer kontrolliert wurden. Und aber im Gegenzug dazu halt eben es irgendwie trotzdem verfassungsrechtlich okay ist. Und da gibt's ja auch hohe verfassungsrechtliche Urteile, so dass man beispielsweise Nazi-Demos nicht verhindern darf, ne, weil wir in einem freiheitlich-demokratischen Staat leben, wo halt Demonstrationsfreiheit auch so als hohes Gut zählt. So, ne? Aber an diesen Debatten erkennt man eben auch diese heuchlerische Doppelmoral in Deutschland.
Ja, Willis, du hast gleich weiter das Wort, weil wir würden dann in den April wechseln und da hast du was vorbereitet oder ausgesucht.
Ja, korrekt. Es geht doch tatsächlich so ein bisschen darum, dass die Türkei-Wahlen anstanden, und zwar am 14. und 28. Mai, aber im April 2023 schon eine, ja, breite Debatte sozusagen darüber geführt wurde in Deutschland. Diese Wahlen standen an, weil Erdogan unter anderem die Wahlen vorgezogen hatte in den Mai Und weil er eine weitere Amtszeit nach 21 Jahren ohnehin schon an der Spitze der Türkei weiterhin anstreben wollte. Und er hat die Türkei in der Zwischenzeit eben zu einer Autokratie umgebaut. Und es gab tatsächlich einen Herausforderer zu dem Zeitpunkt. Und zwar Kemal Kılıçdaroğlu, der von der CHP aufgestellt wurde, unter anderem und von einigen weiteren Oppositionsparteien. Die CHP ist sozusagen diese türkische Sozialdemokratie, die man auch kritisch betrachten sollte, weil sie auch sehr rechtsnationalistische Sachen ausführt, das mal so als Zeitinfo, aber dadurch stieg so ein bisschen die Hoffnung in Europa, aber auch in Deutschland beispielsweise, dass es in der Türkei vielleicht eine Zeitenwende geben wird, wenn halt eben, ja, Erdogan sozusagen nicht mehr an der Macht und Spitze steht. So, es ist aber leider trotzdem so gewesen, dass natürlich irgendwie nach der zweiten Stichwahl am 28. Mai in der zweiten Wahlrunde zur Präsidentschaftswahl Erdogan mit 52,2% der gültigen Stimmen natürlich vorne lag. Ihm dicht an den Fersen sozusagen klebte schon der Oppositionsführer Kılıçdaroğlu. Der hatte im Endeffekt so etwa 48%. Die Wahlbeteiligung war relativ hoch in der Türkei, und zwar sie lag bei etwa 84%. Warum nenne ich dieses Thema? Ich glaube, es ist total wichtig, auch vor allem für die hier türkischen oder türkeistämmigen BürgerInnen in Deutschland zum Beispiel gewesen. Ich habe halt eben gemerkt, auch in der Debatte, dass ich auch wieder irgendwie zur Türkei-Expertin wurde, obwohl ich gar keine Ahnung und eigentlich auch nicht so ganz verfolge, was so türkische Politik angeht. Aber tja, wenn man so aussieht und den Namen hat, dann muss man für alles hinhalten, auch für diese Debatte. Und also dadurch, dass das Ergebnis ja relativ klar war, hat man sich auch ein bisschen angeschaut, wie tatsächlich die Türkeistämmigen, die auch einen türkischen Pass haben beispielsweise, gewählt haben, im Ausland gewählt haben. Und da wurde halt ganz klar, dass das Wahlergebnis der in Deutschland wahlberechtigten türkeistämmigen Menschen sehr, sehr hoch war. Und zwar lag die halt bei 67% für Erdogan. Und das hat eine krasse Heidenkritik halt eben ausgelöst, wo in Frage gestellt wurde, wieder, ob Integration so erfolgreich ist, wie man mit diesen Leuten halt eben umgehen soll, warum diese Leute halt eben in einer Demokratie leben, aber eben irgendwie Erdogan, den Autokraten in der Türkei selber halt eben irgendwie supporten und nicht den Oppositionsführer. Diese Debatte war für mich auch sehr ermüdend und ohnmächtig machend, weil wenn man das beispielsweise mal in Relation setzt, ist es so, dass etwa eben von etwa 2,9 Millionen Menschen, die halt eben türkeistämmig sind in Deutschland, sind aber nur 1,5 Millionen überhaupt wahlberechtigt. So, ne? Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die sich nicht beteiligt haben. Es gab nur etwa irgendwie die Hälfte dieser Leute haben sich an den Wahlen beteiligt. Und wenn man das auch in Relation setzt, wie viel das Auswirkungen auf das Endergebnis hatte, also dass Erdogan gewonnen hat in der Türkei, kann man eher sagen, nicht so viel. Es sind 2,5% gewesen in etwa, so sogar auch weniger. Und aber die Debatte wurde trotzdem hoch, weil es natürlich irgendwie auch so Autokorsos gab und auch eben irgendwie Leute, die mit Türkei fahren, auf der Straße waren und sich gefreut haben, dass Erdogan gewonnen hat. Ich finde halt, wieder stehen Leute, die halt, wo halt eben irgendwie ein Rechtskonservativer vielleicht in dem Ursprungsland, Herkunftsland halt eben irgendwie gewinnt, wieder unter Generalverdacht, weil gesagt wird, hey, ihr habt hier die Vorzüge, die ihr habt und so, und dann wählt ihr halt im Endeffekt so, ihr gehört eigentlich gar nicht zu uns. Also das entfacht wieder sehr, sehr viele Debatten, die es eigentlich gar nicht braucht. Und das ist halt wieder irgendwie sehr bezeichnend in der ganzen Debatte. So, viel gesprochen. Jetzt zu euren Eindrücken zu dem ganzen Wahlkampf in der Türkei und auch zu den Ergebnissen.
Soll ich anfangen? Okay, Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich die Schnauze voll von Wahlkampf, muss ich sagen, und Wahlen. Weil egal, was da rausgekommen wäre, es wäre nicht in unserem Sinne rausgegangen so. Aber was mich interessiert hat, war tatsächlich, wie man es schafft, mithilfe von so einer Wahl eine ganze Community wieder und wieder in eine bestimmte Ecke zu drängen und Menschen halt irgendwie zu zeigen, ihr gehört nicht hierher und das sehr medieneffektiv, ne? Also wie du schon meintest, man kann wirklich nichts mit der Türkei zu tun haben, wenn du einen türkischen Nachnamen hast, wenn du irgendwie aussiehst, als könntest du aus der Türkei stammen, dann wirst du von random Menschen angesprochen und du musst dich jetzt irgendwie positionieren zu den Wahlergebnissen in der Türkei so. Und das ist halt effektiv, Leuten immer wieder aufweisen, egal wie lange du hier bist, egal wie sehr du integriert bist, egal ob du hier geboren bist, sozialisiert bist, wie auch immer, diese Momente zeigen dir einfach, du gehörst hier nicht rein, so im Blickwinkel von vielen, vielen Menschen. Und dass halt eben auch die Medien das so aufgegriffen haben und zwar immer und immer wieder. Und dann halt auch von Faszination Erdogan bei den türkischstämmigen Menschen hier, also so wirklich voll die Sache draus gemacht haben, die halt bei anderen Communities gar nicht gemacht wird, so, ne? Also ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen, die vielleicht aus der, also aus Russland stammen oder so, halt bei den Wahlen halt sich beteiligen mit dem russischen Pass und wen die wann wählen, so, ne? Also die Debatte ist halt einfach bei ganz vielen anderen Communities gar nicht so krass. Hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass Erdogan jedes Mal seine Taylor Swift Konzerttour gibt, wenn Wahlkampf ist und ne, teilweise Arenen ausbucht. Aber ich finde halt, wofür Erdogan steht und darüber spricht halt keiner, ist halt dieser Nationalstolz von vielen türkischstämmigen Menschen, der ihnen hier verwehrt wird. So, also Erdogan steht quasi für viele Menschen, die ich halt kenne in meinem Umkreis, die sich auch mit Politik eigentlich gar nicht auseinandersetzen. Und wenn sie halt mal was sagen, dann so, naja, Erdogan ist gar nicht so schlimm, sondern ne, die Medien, die machen ihn schlimmer, als er eigentlich ist, so wie die es auch mit uns machen. Also da findet eine ganz komische Identifizierung auf einer bestimmten Art und Weise statt, die halt eben damit zu tun hat, dass viele. Die sind hier angekommen, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ne? Also wie gesagt, die meisten sind hier geboren. Es geht aber darum, dass halt die Mehrheitsgesellschaft vielen türkischstämmigen Menschen halt einfach dieses Ankommen verwehrt. So. Und dann wird auf einmal über eine also über ein Integrationsproblem gesprochen. Und ich finde, darüber hätte es, also so muss halt die nächste Debatte eigentlich stattfinden. So, von wegen, warum spielt Erdogan so eine große Rolle? So, und ich finde, das hat man. Brauchen wir gar nicht aufmachen, aber diese ganze Özil-Geschichte, ne, die jetzt auch noch weirder geworden ist. Aber ich finde, da wurde ansatzweise darüber gesprochen, halt, was Erdogan eigentlich halt repräsentiert für die Leute, weil da seine Politik, seien wir ehrlich, damit kennt sich kein Mensch aus. Wenn man sich Aussagen anhören würde, die die Partei von ihm halt quasi droppt, alleine schon in Richtung Frauenrechte, dann würden die meisten halt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln. Das könnte auch von irgendeinem AfDler halt stammen, so, ne? Und wie du auch meintest, mir das so, ne, also dann wird da immer drüber gesprochen, oha, wie kann man Erdogan wählen? Und hier ist die AfD einfach schon seit Jahren angekommen und alle tun so, als wäre das was ganz anderes als halt irgendwie so ein Erdogan.
Also ich würde euch völlig zustimmen, dass auch hier mal wieder ein Beispiel dafür ist, dass man maximal über Symptome redet, aber nicht über Ursachen. Also weil wenn man sich nämlich mal das Wahlverhalten derjenigen mit türkischem Pass der Länder im Vergleich zueinander anschaut, dann sieht man ja, dass nicht in allen Ländern die türkische Community oder diejenigen mit türkischem Pass die AKP gewählt haben, sondern mehrheitlich die CHP. Also beispielsweise in Großbritannien, Kanada und USA hat die CHP wesentlich mehr Stimmen bekommen als Erdogan oder die AKP. Und das deutet eben darauf hin, und sagen auch Wahlbeobachter und auch Forscher, dass das Wahlverhalten, und das ist jetzt auch nicht super verwunderlich, in erster Linie mit der sozialen Schicht zu tun hat. Und wir wissen ja um die Gastarbeitergeschichte, der türkisch-deutschen Gastarbeitergeschichte. Seitdem, es sind aber viele Jahrzehnte vergangen, und man muss sich eben, finde ich, als Mehrheitsgesellschaft dann schon die Frage stellen, warum ist es uns eigentlich nicht gelungen, und das kann man ja auch gemeinsam stellen, diese Frage, dass die größte Community in dieser Gesellschaft, dass viele davon eben keinen sozialen Aufstieg erfahren haben. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Frage, die man sich da an dieser Stelle schon stellen muss, weil es zeigt wiederum, der Blick in die anderen Länder, dass wenn der soziale Status eben höher gestellt ist und auch vielleicht auch weniger Benachteiligung stattfindet, dass das eben auch einhergeht mit einem anderen Wahlverhalten. Da glaube ich, lohnt es sich, da nochmal mehr reinzugehen. Und ein anderer Punkt, der mir da wichtig ist, ist, dass trotzdem, und ich glaube, das muss schon auch nochmal mehr problematisiert werden, die Frage von, wie viel Einfluss hat die AKP und Erdogan in Deutschland? Ich glaube, das ist etwas, wo durchaus auch der Staat mehr reagieren darf. Wir haben ja auch ein Anwachsen von rechtsextremistischen Einstellungen in der türkischen Community, Stichwort Graue Wölfe. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, wo durchaus mehr Handlungsbedarf ist. Und es ist aber eine Wechselwirkung, ne? Also das sehe ich nämlich auch so, dass diese migrationskritischen Debatten, die immer wieder geführt werden, treiben auch Menschen sozusagen dann dazu, dass sie eben AKP-nahe Medien konsumieren, dass sie sich abwenden von differenzierteren Darstellungen hier in der Medienlandschaft. Und ich glaube, dass, und dann ist sozusagen auch noch der Einfluss von anderen Akteuren, die hier eine Rolle spielen. Und ich glaube schon, dass das alles uns ehrlich gesagt eher dazu verleiten sollte, durchaus in der Frage, wie wir Debatten führen, sie eben nicht so von oben nach unten und so migrations- und türkeistämmig kritisch zu diskutieren, weil das wiederum, ehrlich gesagt, wenn man es mal zuspitzt, Erdogan den größten Gefallen tut. Ich glaube, das kann man schon so deutlich sagen. Und so ein bisschen Hoffnung gibt ja, dass wir jetzt eine neue Auswanderungswelle aus der Türkei haben, nämlich der intellektuellen Szene, der KünstlerInnen, der SchauspielerInnen, vor allem nach Deutschland. Und vielleicht bewegt das ja nochmal was hier, auch in der Community. Das bleibt zumindest zu hoffen. Aber es ist auf jeden Fall, also da helfen jetzt auch unsere 7-8 Minuten, die wir jetzt darüber reden, nicht. Vielleicht sollten wir uns dazu auch nochmal jemanden einladen, weil das ehrlich gesagt ein super, super spannendes Thema ist, finde ich. Wir sind jetzt schon im Mai und der Mai, also das Thema, das ich da rausgesucht habe, steht so ein bisschen unter der Überschrift Klassenfahrten oder Gruppenfahrten. Wir haben im Mai gleich zwei Meldungen in diesem Bereich, die ich bemerkenswert finde und die ich gerne mit euch besprechen würde. Und zwar am 7. Mai wurde berichtet, dass eine Schulklasse aus Berlin in Brandenburg rassistisch beleidigt wurde, und zwar in einer Ferienunterkunft in Brandenburg. Und sie wurde rassistisch beleidigt von anderen Jugendlichen, von Brandenburger Jugendlichen, die dort auch waren. Und die SchülerInnen waren teils muslimisch bzw. muslimisch gelesen. Die Angreifer waren teils vermummt und wollten sozusagen in die Anlage hinein, da wo die SchülerInnen gewohnt haben oder untergekommen sind. Und die Klassenfahrt wurde dann daraufhin abgebrochen. Und es wurde dann auch von der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und Bedrohung. Das war vor allem hier in Berlin, wurde das in den Medien sehr groß diskutiert. Was bedeutet das eigentlich? Ist es ein Einzelfall oder nicht? Ich glaube, das kann man schon verkürzen an der Stelle. Das zeigen ja auch die Umfragewerte der AfD in Brandenburg. Das ist kein Einzelfall, sondern ein strukturelles Problem. So viel will ich schon sagen. Und was ich glaube, gleich anschließen würde, ist dann Ende Mai wurde berichtet über die Organisation Empoka. Das ist eine Organisation, die Outdoor-Camps anbietet, nur für schwarze Kinder und Jugendliche. Und darüber hat auch der Spiegel berichtet. Und der Gründer Anthony Owosekun sagt, Zitat, wir kreieren eine Welt, in der schwarze Kinder und ihre Familien niemals zweifeln müssen oder sich fragen, ob die Natur ein sicherer Ort für sie sei. Der Spiegel hat darüber berichtet und danach gab es einen riesen Shitstorm, vor allem aus der rechten Ecke dieses Landes, die sagt, das sei hier Rassentrennung, umgedrehte Apartheid, Segregation, insbesondere vom ehemaligen Bildchef Julian Reichelt kamen diese Kommentare. Und daraufhin musste sich ja die Organisation Empoka einerseits nochmal neu erklären, auch in der Öffentlichkeit, und da auch einiges gerade rücken an diesen haltlosen Vorwürfen, aber eben auch, und ich glaube, das ist zumindest besorgniserregend, die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen. Wobei, das würde ich gerne mal mit euch so besprechen. Ich glaube, auf der einen Seite geht es um die Frage Sicherheit und Sicherheitsempfinden für Menschen mit Migrationsgeschichte und insbesondere junge Leute, die irgendwie in Gruppenreise sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Schlagwort Safe Spaces. Was denkt ihr denn dazu? Auch zu dieser Meldung, wie habt ihr das wahrgenommen? Melis.
Okay, dann mache ich mal den ersten Schritt und Cindy ergänzt dann viel schlauere Sachen. Also ich glaube halt eben, dass mit der Schulklasse in Brandenburg fand ich echt beängstigend und gruselig, weil ich finde halt eben irgendwie so junge Menschen, vor allem irgendwie Kinder, die ja auch mit dem Wort Klassenfahrt eigentlich was Angenehmes verbinden, halt, dass sie sowas, dass die so einem Angriff unterlegen sind und sich ausgesetzt fühlen und damit irgendwie klarkommen müssen, finde ich gruselig und ekelhaft, so, ne, dass das nicht mal vor Kinder nehmen, dass da kein Halt gemacht wird oder kein Stoppschild vorsteht. So, du hast aber absolut recht, das zeigt einfach, dass es gesellschaftlich eben schon gerade in eine Richtung geht, die schon eher rechtskonservativ ist. Das sehen wir in den Ergebnissen Brandenburg, ja. Das sehen wir auch in anderen Orten sozusagen, in Gesamtdeutschland, dass es da eben auch schon viele Hetze gibt gegenüber halt eben Menschen, die laut bio-weißer Norm nicht der Norm entsprechen sozusagen, ne? Und zu dem zweiten Punkt, ich finde es total traurig, dass eben, wie du schon gesagt hast, auch so eine Einrichtung, die halt eben vor allem auch Schutzraum ist für schwarze Kinder und junge Menschen, halt dann so krass unter Beschuss gerät, auch durch wieder irgendwie Öffentlichkeit, die dann Fokus lenkt drauf und dann die auch gar nicht schützt und aussetzt halt, dass es da eben auch so rechten Terror gibt auf Social Media und in der Öffentlichkeit, in der ganzen Debatte und die sich dann eben auch noch für ihre Bildungsarbeit erklären müssen, finde ich total unsäglich und traurig, weil das eigentlich nicht so sein darf, dass halt Einrichtungen so krass mit so viel Hass konfrontiert sind, zumal sie ja eben auch mit dafür sorgen, dass sich in der Gesellschaft kulturell was verändert und deshalb eben vor allem diesen marginalisierten Kindern, die ohnehin von Kind auf auch gewisse Rassismen erfahren, halt Schutz bekommen.
Ja, ich kann da kaum eigentlich was hinzufügen. Ich finde, was beide Debatten halt bei mir nochmal ausgelöst haben, war so ein Aha-Moment, dass, glaube ich, viele weiße Menschen einfach nicht checken, was Safe Spaces sind und wie schnell die durchbrochen werden können und das halt einfach Sorgen und Ängste, also da denke ich halt auch mal an meine Eltern, die einfach ums Verrecken nicht wollte, dass ich irgendwie nach Brandenburg fahre für eine Klassenfahrt. Und das war bei vielen, vielen Kindern, ne, die BIPOC sind, halt immer wieder ein Thema, dass Eltern das angesprochen haben. Und da so ein Unverständnis auch einfach bei vor allem den weißen Lehrkräften waren und da einem halt irgendwie mal mitgegeben wurde, euch werden da falsche Ängste mitgegeben. Und es sind keine falschen Ängste, sondern das sind Erfahrungen, die gesammelt wurden, höchstwahrscheinlich von den betroffenen Eltern, die natürlich nicht immer und zum Glück selten halt irgendwie dann wirklich bestätigt werden. Aber in so einer aufgeheizten Situation merkt man halt einfach, wie schnell das wieder kippen kann und wie schnell man dann auf einmal wieder in Szenarien ist, die man irgendwie Anfang der 90er oder irgendwie in den 90ern halt erfahren hat oder von denen man hört und damit dann halt eben auch mit den Safe Spaces für schwarze Jugendliche einfach, da würde ich auch sagen, das waren nicht nur rechte Leute, ne, die das hinterfragt haben, sondern halt einfach Menschen, die halt einfach noch nie das Gefühl hatten, du kannst nicht überall hingehen. So, das checken, wenn dann am meisten noch weiße Flinter, so, die ganz genau wissen, dass halt eben nicht überall Safe Spaces sind. Aber ja, dafür muss man dann auch halt irgendwie in einem Setting sein, wo man das erlebt hat und halt einfach einen Großteil der Gesellschaft hat, oder nee, das würde ich nicht mal so sagen, aber gefühlt halt einfach, dass diese Stimmen, die das kritisiert haben, so viel lauter waren als die Leute, die sich dafür eingesetzt haben, dass es solche Safe Spaces gibt.
Ja, vor allem muss man dafür selber erstmal seine Privilegien checken und verstehen, dass man auch die Notwendigkeit von Safe Spaces vielleicht nachvollziehen kann. Ja, spannendes Thema. Ich glaube, lohnt sich vielleicht auch nochmal für unsere Merkliste. Also insbesondere die Safe Spaces bezogen auf Jugendreisen. Wir bleiben in Ostdeutschland, sind etwas vorbereitet. Wir wechseln jetzt in den Juni und Juli. Und Cindy, du hast das Wort.
Ja, danke schön. Genau, also wir haben Juni und Juli zusammengenommen oder ich würde das gerne zusammennehmen, weil einfach so ziemlich den ganzen Sommer über die Landratswahlen in Thüringen gesprochen wurden.
weil da nämlich der erste AfD-Landrat gewählt wurde. Und das hat halt eine riesige Debatte ausgelöst, die tatsächlich in so viele Facetten reingegangen ist. Ne? Also einfach mal ganz kurz, ne? Der Landrat Robert Sesselmann wurde im Juni, ich glaube am 25.06., aber nagelt mich nicht fest, gewählt, nachdem er in eine Stichwahl gegangen ist mit einem CDU-Kandidaten. Und der wurde da mit knapp 46%, glaube ich, gewählt. Und das war natürlich ein Schocker für ganz Deutschland gefühlt. Und ich überlege gerade, wie man da am besten rangeht, weil es gibt so viele Facetten. Also einmal halt, dass die AfD es geschafft hat, halt einfach klangheimlich irgendwie den ersten Landrat zu stellen, wobei da auch mal ne, in Frage gesetzt werden muss, AfD irgendwie seit 2015 vertreten in Parlamenten, ist das jetzt wirklich etwas, was wir nicht hätten vorsehen können? Dann einmal die Debatte um Ostdeutschland, wie groß ist das Nazi-Problem dort und da auch, da waren krasse Meinungen, die halt aufeinander getroffen sind, so, ne, weil da kommt wieder dieses Ost-West-Ding, so, ne, in Westdeutschland jetzt halt irgendwie zu behaupten, dass halt irgendwie rechte Meinungen nicht so Anklang finden wie im Osten, muss man sich, glaube ich, richtig anschauen. Ich glaube einfach nur, es funktioniert anders so. Und dann aber auch wiederum, ich war ja nämlich auch halt in dem Zeitraum zum ersten Mal in Thüringen für die Arbeit und war geschockt aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, wie groß in Teilen von Thüringen halt die BIPOC-Community ist, aber tatsächlich an so öffentlichen Leben nicht wirklich teilnimmt. Also es war krass getrennt halt von den weißen Thüringern und BIPOCs so. Und dann halt aber auch, dass man halt wirklich offen Neonazis halt begegnet, ne, die da einem irgendwie den Zutritt in Vereinen verwehren wollen und das komplett runtergespielt wird. Gleichzeitig aber auch, wie gesagt, halt diese Vielfalt und also an dem Ort, wo ich war, so, es war ganz, ganz weird und ich fand die Debatte, die wir geführt haben im Sommer, nicht sehr gerecht, so. Ich hatte das Gefühl, es war halt eine sehr westdeutsche Perspektive darauf, was halt in Ostdeutschland passiert ist. Und die Reaktion von vielen ostdeutschen Kommunen oder Personen war halt eben defensiv zu werden. Und dadurch hat man gar nicht über das eigentliche Problem gesprochen. Ich glaube, das war ein Problem. Und was mich, wie gesagt, halt auch nachhaltig dann mitgenommen hatte, war halt, wie geht's eigentlich den ganzen BIPOCs vor Ort, die jetzt in Sonneberg leben mit so einem AfD-Landrat. Und da gab es einfach keinerlei Menschen, die irgendwie mit denen gesprochen haben. Also nicht nur BIPOC, sondern auch queere Menschen. Also alle, die jetzt wirklich betroffen sind, direkt betroffen einfach von dem, was so ein AfD-Landrat raushaut. Die Stimmen sind komplett untergegangen. Und genau, wir haben darüber 2 Monate gesprochen, ne? Und da gab es ja auch viel Mobilisierung. Und deshalb, also wie habt ihr das noch in Erinnerung? Es war halt langsam erste Sonnenschein, Sommer und dann kommt die Meldung. Wie ist das bei euch angekommen?
Ich fand es mal wieder erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einerseits natürlich irgendwie klar war, dass der Fall mal eintreten wird, dass die AfD in eine gewisse Funktion kommen wird, weil man weiß es eigentlich schon, die AfD setzt den Fokus auf ländliche Kreise beispielsweise, indem sie da in die Familienarbeit reingeht, in die Nachbarschaftsinitiativen und Einrichtungen beispielsweise und versucht da relativ stark und prominent vertreten zu sein, um eben die Leute dort vor Ort mit eben so niedrigschwelligen Bildungsangeboten, Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, für Eltern beispielsweise, irgendwie die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Mit der Debatte selbst um den Landrat sozusagen ist ja auch die Debatte entfacht, wie stark die Brandmauer gegen rechts ist. Auch in beispielsweise Thüringen. Und da wurde ja auch schon vereinzelt oder in mehreren Fällen zum Beispiel auch was die CDU angeht und so, also demokratische Parteien, zu der die CDU ja auch dazu gehört, dass diese Brandmauer halt eben bröckelt, weil es auf jeden der AfD gibt in ländlicheren Regionen. Und ich glaube auch, dass es echt eine krasse Zäsur war, so, aber auch
zeigen sollte in Realität, dass diese Überheblichkeit über, wir schimpfen über den Osten beispielsweise und wir negieren dieses Problem nur dahin und haben eigentlich sonst kein gesamtdeutsches Problem mit der AfD, wurde damit halt brühwarm, ja, widerlegt. Und das zeigt so ein bisschen auch den Schritt Richtung, die AfD wird immer stärker und es wird zu einem realistischen Problem und zu einer realistischen Angst von vielen Menschen. Und da stimme ich dir, Cindy, voll und ganz zu.
Ja, genau. Ich sage nur einen Satz dazu, weil ich dann, glaube ich, im nächsten Monat weitermachen würde. Ich würde dir vor allem daran zustimmen, dass die gesamte Debatte auch deswegen nicht gut geführt wird, weil sie tatsächlich, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite natürlich sehen wir in ostdeutschen Ländern eine stärkere AfD, also wurde das Problem des Rechtsextremismus zu sehr unterschätzt, so auch seit der Wende, ganz klar. Das ist aber nicht nur ein Zeigefinger, den man da zeigen sollte. Ich glaube aber, dass Menschen in Ostdeutschland das oft so wahrnehmen und ich glaube nicht, dass es dem unbedingt gut tut. Also diese Analysen, die wir da auch immer wieder sehen, die führen uns da, glaube ich, nicht weiter. Ostdeutschland braucht da, glaube ich, auch mehr Antworten und das ist überhaupt keine Silbe der Rechtfertigung, die AfD zu wählen, aber ich glaube schon, dass man, dass zumindest dieses Gefühl von der Zeigefinger wird ja auf uns gerichtet, etwas ist, was zumindest viele Ostdeutsche, ob sie jetzt AfD wählen oder nicht, schon so teilen und auch hier wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir uns da nochmal näher mit beschäftigen, also diejenigen, die jetzt zuhören, ne, wir rushen gerade so durch die Themen, das bleibt leider beim Jahresrückblick nicht anders zu machen, aber ich glaube, dass das wirklich nochmal ein spannendes Thema ist, dem wir uns irgendwie nochmal widmen könnten. Genau, ich würde versuchen, das nächste Thema ein bisschen knapper zu halten und wir wären jetzt im August, da habe ich ehrlich gesagt eine schöne, vielleicht auch positive Nachricht zur Abwechslung mal gefunden und zwar die Befragung des Sachverständigenrats für Integration und Migration hat ergeben, dass 80% der Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in Deutschland leben, sich Deutschland zugehörig fühlen. Das differenziert sich in 46,2%, die voll und ganz angegeben haben und 38%, die eher angegeben haben. Genau. Und ich finde das erstmal deswegen eine spannende Zahl, weil ja oft in Migrationsdebatten so geführt wird, Stichwort integrationsunwillig, als würden hier massenhaft Menschen leben, die sich nicht mit Deutschland oder beziehungsweise der Gesellschaft identifizieren. Ich finde, die Zahlen sprechen hier dann eben doch nochmal eine andere Sprache und vielleicht kann man da nochmal drauf eingehen. Je länger sich jemand hierzulande aufhält, desto größer ist normalerweise das Zugehörigkeitsgefühl und desto geringer ist die Verbindung zum Herkunftsland, schreiben die Autoren der Untersuchung. Und auch, das verwundert jetzt auch nicht so groß, Sprachkenntnisse und Kontakte über das eigene kulturelle Milieu hinaus lassen das Zugehörigkeitsgefühl wachsen. Diskriminierungserfahrung hingegen, und das ist nochmal wichtig, bestätigt uns auch in unseren Äußerungen, die wir in dieser Folge und in vielen anderen getätigt haben, bewirken genau das Gegenteil. Also Diskriminierungserfahrungen hemmen sozusagen das Zugehörigkeitsgefühl. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum die Befragten ohne Migrationshintergrund zu 90% angeben, dass sie sich mit diesem Land verbunden fühlen. Also zur Erinnerung, Menschen mit Migrationsgeschichte sagen es zu 80%. Genau, aber trotz alledem finde ich das erstmal eine, angesichts des sehr negativen Diskurses, eine positive Nachricht, die man vielleicht auch nochmal öfter betonen kann. Aufgrund der Zeit würde ich sagen, wechseln wir auch gleich in den September. Da habe ich auch was vorbereitet und zwar fand ich da die Nachricht am spannendsten und auch für uns heute relevant, nämlich die Bilanz antiziganistischer Vorfälle des Jahres 2023, die die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, kurz MIA, veröffentlicht hat. Und sie spricht von 621 registrierten antiziganistischen Vorfällen im Jahr 2023. Dazu habe ich auch einen kleinen O-Ton aus der Pressekonferenz vorbereitet.
Beim Antiziganismus geht es um extreme Gewalt, schwere Körperverletzung, die Schändung von Gräbern und Mahnmalen, Beleidigungen, Diskriminierung, Ausgrenzung im Schulsystem, die Verbreitung menschenverachtender Ideologien.
Genau, das war der Leiter der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, Herr Torres. Ich glaube, hier ist nochmal wirklich hervorzuheben, dass diese 621 gemeldeten antiziganistischen Vorfälle natürlich auch wiederum nur das Hellfeld betreffen und nicht das Dunkelfeld. Das Dunkelfeld wird sehr viel größer sein. Zuzuordnen lässt sich, dass jeder vierte Vorfall sich im Alltag zugetan hat, aber eben auch darüber hinaus in den Bereichen Wohnkontext, Umgang mit Behörden. Und genau, es stechen vor allem zwei Aspekte ins Auge. Mehr als die Hälfte der Vorfälle fiel auf die Vorfallart der Diskriminierung zu und etwa die Hälfte der Fälle der antiziganistischen Diskriminierung fand auf institutioneller Ebene statt. Und ich glaube, da schließt sich auch noch mal ein bisschen der Kreis zu dem Lagebericht, den wir sozusagen im Januar in dieser Folge besprochen haben. Und deutlich wird, und das ist auch die Forderung, dass das Antidiskriminierungsgesetz für den staatlichen und auch für den privaten Bereich gelten sollte und verschärft werden sollte, dass Beratungsstrukturen Antiziganismus ausgebaut werden sollten, dass eine, das schließt sich auch an ein Thema, was wir heute besprochen haben, dass zu einer Gleichbehandlung von geflüchteten Roma aus der Ukraine mit anderen Geflüchteten kommen sollte, aus der Ukraine, und dass die finanzielle Sicherung der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus gewährleistet werden soll. Genau, Antiziganismus auch ein Thema, was wir vielleicht nochmal mehr besprechen sollten, aber habt ihr Gedanken zu dieser Meldung aus dem September?
Also ich finde es erstmal gut, dass wir uns dieses Jahr auch nochmal damit auseinandergesetzt haben und dass es halt dahingehend nochmal Zahlen gibt, weil dieses Thema halt seit, sagen wir, 3-4 Jahren nochmal breiter in der Öffentlichkeit diskutiert wird, aber es fehlen irgendwie oft Zahlen, weil man sich halt eben so lange nicht damit auseinandergesetzt hat, und Zahlen können halt auch eigentlich gar nicht richtig ausdrücken, wie schlimm, glaube ich, aber die Situation von vielen Sinti und Roma in Deutschland ist. Alleine wenn es halt um Wohnungen geht, also das war eine Sache, die mich dieses Jahr sehr krass mitgenommen hatte auch. Das war bei einem Besuch, den ich halt in so einer in einer Hilfsorganisation hatte, wo eigentlich geflüchtete Personen halt an Wohnungen übermittelt werden, dass da halt die Aussage fiel, dass das Problem gar nicht so krass ist, Wohnungen für geflüchtete Personen zu finden, sondern halt für Familien, die Sinti und Roma sind, die teilweise halt einfach über Jahre hinweg in Übergangswohnungen leben, weil halt einfach VermieterInnen sie nicht einziehen lassen wollen aus den schlimmsten Vorurteilen einfach. Und das erschwert halt einfach, das, also sagen auch immer viele, dieses Ankommen in Deutschland, wir reden hier gar nicht von Ankommen, wir reden ja von einer Community, die halt einfach länger mit dabei ist als die Hugenotten gefühlt in Deutschland, und weltweit natürlich Ausgrenzung, Diskriminierung, Rassismus erfährt. Und das ist so ein Thema, das, ich habe manchmal das Gefühl, man redet nicht so gerne darüber, wenn man halt einfach vollends überfordert ist, sich mit der Geschichte nicht auskennt und auch einfach noch keine richtigen Lösungsansätze hat. Und deshalb ist es halt eben ein erster guter Schritt, wenn man halt wirklich schaut, wie sieht es in Statistiken aus, aber sich dann halt eben auch die Lebensrealitäten anschaut.
Komplette Zustimmung zu dir, und hier auf der Merkposten, dass wir nicht frei von Rassismen sind, beispielsweise, dass auch sehr viele Vorurteile und Rassismus reproduziert wird von weiteren Menschen mit zur Wanderungsgeschichte.
Wir kommen in den Oktober, und wie ihr wisst, fand am 7. Oktober der terroristische Anschlag der radikal-islamistischen Organisation Hamas auf Israel und auf israelische Zivilisten statt. Über 1500 Menschen sind gestorben, über 150 Menschen wurden verschleppt und etliche wurden verletzt. Und wir haben in der letzten Power of Color Folge insbesondere über die Rezeption hier in Deutschland, über die Folgen dessen und auch über den Kampf gegen Antisemitismus und die Bildungsarbeit gegen Antisemitismus gesprochen. Hört gerne in diese Folge rein. Wir haben uns sehr ausgiebig mit diesem Thema hier beschäftigt und würden deshalb jetzt an dieser Stelle im Jahresrückblick auf dieses Thema verzichten, weil es einfach auch in 8 Minuten nicht abhandelbar ist. Genau, deswegen hört da gerne rein, und ansonsten, Melis, mach gerne weiter.
Und zwar gab es am 20. Oktober ja tatsächlich eine Spiegelschlagzeile, das mit folgendem Zitat von Kanzler Olaf Scholz abgedruckt wurde, und zwar: Wir müssen im großen Stil abschieben. So, Das hat viel emotional aufgerollt bei mir und für Wutanfälle gesorgt. Wollt ihr da vielleicht so ein bisschen eure Eindrücke und Einordnungen teilen?
Olaf Scholz, Zitat, hat mich, krasser, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, hat mich auch, finde ich, sehr getroffen, muss ich sagen. Genau, Disclaimer haben wir auch schon mal, habe ich hier schon mal gesagt, ich bin nicht nur SPD-Mitglied, ich bin auch für diese Partei in einem Landtag als Mitglied vertreten und ich teile das inhaltlich überhaupt nicht. Man muss fairerweise dazu sagen, dass die Zitat auf der Titelseite, wir müssen im großen Stil abschieben, ist ein verkürztes Zitat. Also der gesamte Satz lautet, wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Ich finde aber nur, dass es bedingt die Sache besser macht. Und das aus zwei wesentlichen Gründen. Das eine ist bezogen auf den Gesamtdiskurs. Also wir haben nun mal einen Diskurs, der in diesem Jahr besonders nach rechts abgedriftet ist, der, wo, finde ich, einige demokratische Parteien sehr getrieben wurden oder sich haben treiben lassen durch die rassistische AfD. Und das merkt man auch nicht nur in dem, was gesagt wird, sondern auch in Gesetzverschärfungen in dem Bereich. Und ich finde, dass ein Kanzler da schon durchaus, von dem erwarte ich, und ich glaube, das kann man auch in diesem Fall erwarten, eigentlich von Olaf Scholz, weiß um die Wirkung seiner Worte. Und selbst der Satz in seiner Gänze, finde ich, macht es nicht besser, denn was stehen bleibt, ist zumindest die Wirkung, dass die Probleme dieses Landes dann besser werden, wenn wir abschieben. Und selbst wenn man das nur auf diejenigen bezieht, die kein Asylrecht haben und tatsächlich abgeschoben werden müssten, ist das einfach eine Falschdarstellung und eine, die natürlich gravierend ist. Es ist deswegen falsch, weil wenn man sich mal wirklich anschaut, warum Menschen, die eigentlich kein Bleiberecht haben, die kein Asylrecht hier in Anspruch nehmen können, abgeschoben werden müssten, warum die nicht abgeschoben werden, dann sind es zuallermeist Menschen, die aus Ländern kommen, die sie nicht aufnehmen. Und das ist sozusagen das Kernproblem. Also man suggeriert, als könnte man hier an diesem Umstand etwas groß ändern, und es ist eine verdammt kleine Zahl an, also sozusagen an Geflüchteten. Selbst wenn man alle Menschen, die kein Bleiberecht hier haben, abschieben würde, würde sich an der Belastung der Kommunen, und das war nämlich das eigentliche Thema des Spiegel, würde sich quantitativ und qualitativ wirklich nichts ändern. Und das ist so schlimm, finde ich, dass ein Demokrat an dieser Stelle, ich sage es mal wohlwollend, so fahrlässig mit Worten und der Wirkung umgeht. Und ich meine, das ist unser Kanzler. Und ja, ich finde das wirklich gruselig. Ich erinnere mich so ein bisschen an den Asylkompromiss in den 90er Jahren, wo man auch geglaubt hat, dass wenn die demokratischen Parteien jetzt Asylverschärfungen machen, dass man dann dem Rechtsruck, der damals durch die Republikaner deutlich wurde, dass man dem wirklich was Substanzielles entgegenbringen kann. Ich glaube das nicht. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube eher, dass das Gegenteil nötig wäre. Genau, so viel, da will ich es erstmal belassen, aber mich persönlich erschreckt das schon, in was für einem Klima wir da eigentlich gerade sind. Und dieses Klima, muss man sagen, wird gerade nicht substanziell durch eine AfD verschärft, die lauter geworden ist, sondern durch Demokraten, die diesen Weg, finde ich, ebnen. Und das ist, glaube ich, saugefährlich.
Ich finde tatsächlich, dass viele demokratische Parteien dieses Jahr sehr widersprüchliche Aussagen getroffen haben. Das war, glaube ich, die Spitze von allem, weil einerseits von Brandmauer gegen Rechts zu sprechen und dann irgendwie selbst mit solchen Worten immer wieder diese Mauer einzureißen, Stück für Stück, ist einfach extrem widersprüchlich, und das hinterlässt einfach, nicht mal es hinterlässt, sondern es spaltet halt einfach nur noch mehr, weil dieses Gefühl von vielen, vielen Menschen, die händeringend einfach sich auf Parteien verlassen, dass sie alles geben, um halt irgendwie Rechtskonservativen, Rechtsextremen irgendwie nicht noch mehr Futter zu geben. Das Vertrauen wird einfach komplett fallen gelassen, und man hat halt irgendwie das Gefühl, man steht sehr schutzlos da, weil alle Parteien irgendwie mitziehen. Und ich finde, die Aussage war einfach die Spitze davon, von diesem Misstrauensgefühl, das sich eingeschlichen hat schon seit Jahren.
Ich habe das Gefühl, alle 20, 30 Jahre führen wir die gleichen Debatten, und es gibt wieder keine neuen und progressiven Antworten, sondern einfach nur wieder rückschrittige Antworten, die halt nur rechtskonservativen und halt rechtsextremistischen in irgendeiner Weise halt Futter bieten sollen. Aber die checken nicht, dass sie damit viel mehr kaputt machen.
Ja, total. Und das passt halt auch einfach richtig gut halt zu
zur Reaktion von nächsten Thema. Also wir sind jetzt im November, eigentlich Ende Oktober. Also da ist nämlich so ein Monitoring rausgekommen zum Thema Rassismus, auch vor allem bei schwarzen Menschen, beziehungsweise das hat halt so ziemlich die Schlagzeilen gemacht, gesprochen. Deshalb haben wir es mal ganz slick in den November gezogen. Und da genau wird halt quasi deutlich, dass jede zweite schwarze Person Rassismus erlebt hat hier in Deutschland. Es wird halt auch nochmal auf andere Gruppen angegangen. Also es wird sich angeschaut, wie Rassismus in Behörden halt erlebt wird. Da ist es halt so, dass vor allem muslimisch gelesene Personen Rassismus in Behörden sehr stark wahrnehmen, während es zum Beispiel in beim Krankenhausaufenthalt, da nimmt sich das gar nicht mehr viel. Also da werden muslimisch gelesene Personen halt so um 5 oder 10% mehr rassistisch angegangen als zum Beispiel schwarze Menschen. Und man kann sich auch nochmal anschauen, halt, ne, also die asiatische Community, die wird hier auch nochmal genannt, die halt auch unter anderem 40% betroffen ist von Rassismus bei Behördengängen. Also ich fand die Zahlen sehr, sehr erschreckend und aber auch so wichtig, dass man das halt mal hat und kann allen nur empfehlen, da mal reinzuschauen und sich das anzugucken. Es gibt auch ganz gute Zusammenfassungen halt irgendwie so beim Tagesschau-Slides oder so. Aber genau, so mal abgesehen davon, wie gut es halt ist, dass wir solche Zahlen haben, fand ich die Reaktion richtig krass einfach, weil O-Ton einfach eben war und wieder, ne, wenn man sich halt dieses Jahr anschaut und wie sich das zugespitzt hat, dass dann halt irgendwie Leuten, die da von dieser Studie betroffen sind, die da halt auch sagen, das spiegelt deren Erlebnisse irgendwie wirklich gut dar, dass denen abgesprochen wurde, dass sie da rational rangehen, sondern dann halt so Sachen gesagt wurden wie, naja, Rassismus ist ja auch sehr subjektiv. Genauso wie wenn es halt um sexuelle Überfälle gegenüber Flinter geht, dass Leute dann halt sagen, naja, ist halt ein Unterschied, ob man mal kurz angerempelt wird und das schon als sexuelle Belästigung sieht oder keine Ahnung was halt. Und das fand ich so krass und so frustrierend. Also ich war erstmal richtig froh, dass drüber geredet wird. Und als dann aber die Debatte angefangen hat, dachte ich mir auch so, nee, dann lieber irgendwie gar nicht mehr drüber reden, weil das einfach, ne, Mädels, wie du schon meintest, einfach so eine Klatsche einfach ist. Weil man halt einfach merkt, egal was so viele Studien rauskommen und wie oft man halt von persönlichen Erlebnissen auch erzählt, das wird halt einfach nicht ernst genommen, wenn Leute es sich ernst nehmen wollen. So, und das wurde halt einfach im November bei dieser Debatte wieder sehr, sehr deutlich.
Ich glaube, das Jahr lässt sich vielleicht da schon ein bisschen, weil wir haben jetzt einige Monate, wo wir über Berichte über Rassismus und Diskriminierung erzählen und gleichzeitig haben wir viele Monate, vor allem in diesem Jahr, finde ich, also mehr als sonst, wo wir über tatsächlich Rassismus und Diskriminierung in der ausführenden Form berichten, kann man so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ehrlich gesagt gar kein Erkenntnisproblem, wenn man mal ehrlich ist, sondern ein absolutes Umsetzungsproblem. Ja, ich finde, also es passt ja auch so ein bisschen das, was du jetzt zu dem Bericht zu Rassismus gegen schwarze und muslimisch gelesene Menschen erzählst, was wir eben auch im Lagebericht so deutlich sehen, ne? Dass eben vor allem bezogen auf den Alltag, aber auch auf die Struktur, auch behördliche Strukturen, wir da wirklich einen riesengroßen Handlungsbedarf haben. Ich finde trotz alledem, und ich trenne das so ein bisschen in meinem Kopf, finde ich das erstmal was sehr Positives, dass wir von Seiten derjenigen, die das erheben, diese Berichte kommen, weil die wirklich richtig wichtig sind, dass man eben auch eine Grundlage hat, auch einen Verlauf, auch einen Vergleich zu den letzten Jahren und zu den Jahren, die noch kommen. Und diese Berichte sind ja auch immer geknüpft mit Handlungsempfehlungen. Und ich glaube, da sind sich ja fast alle einig, da müssen wir auf jeden Fall ran. Aber gleichzeitig, und das zeigt ja auch die Debatte, die wir so haben, ist die Sorge, dass wir dann deswegen auch nicht weiterkommen, weil gleichzeitig parallel irgendwie diese Gesellschaft und die Politik so sehr nach rechts driftet, dass das vielleicht auch gar keinen Unterschied macht, dass man solche Berichte präsentiert. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Also da bin ich ehrlich gesagt noch optimistisch, weil viel, viel schlimmer wäre es, wenn wir diese Berichte nicht hätten, wenn wir diese Grundlage nicht hätten, wie Menschen hier leben und wie sie eben, dass auch Diskriminierung nicht nur eine subjektive Wahrnehmung von Einzelnen ist, sondern dass es wirklich Realität ist. Das halte ich für sehr, sehr grundlegend für uns. Deswegen ist das erstmal, ist auch wirklich wichtig, dass auch wir über diese Berichte erzählen und wir verlinken euch auch all diese Berichte in den Shownotes. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit ist jetzt eine super lange Folge geworden. Also wir müssen so ein Stück weit hier leider einen Cut machen. viele dieser Themen, glaube ich, nehmen wir auch ins nächste Jahr. Und bei einigen überlegen wir uns, dass wir das nochmal vertiefen mit einer extra Folge. Wir würden an dieser Stelle euch erstmal eine schöne Jahresendzeit wünschen. Wenn ihr Weihnachten feiert, dann frohe Weihnachten und vor allem fürs nächste Jahr ein neues, gesundes und rassismusarmes neues Jahr. Das wünsche ich uns. Wenn euch die Folge, wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gerne 5 Sterne in der Podcast-App eurer Wahl. Das freut uns sehr, empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns wirklich auch über das viele Feedback. Wir werden, Melis wird das vorbereiten, bei Instagram jetzt demnächst mal fragen, was ihr im nächsten Jahr gerne so von euch, von uns für Themen hören wollt. Gebt uns da gerne ein Feedback. Ja, und ansonsten wünschen wir euch, wie gesagt, ein gutes Jahresende, ein gutes neues Jahr und wir sagen Tschüss an dieser Stelle.
Tschüss. Tschüss.